Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder aus der Kategorie der Gadgets. Wir befinden uns aktuell am 15. Januar und ich unterhalte mich mit dem Jan.
Hallo.
Grüße nach Wien.
Herzlich willkommen und freue mich, wieder hier zu sein.
Freut mich auch. Wir unterhalten uns, also ist die zweite Gadget-Folge in diesem Jahr. Dieses Jahr geht Gadget-reich los. Wir haben uns Ende letzten Jahres mit dem Tobi über das iPad unterhalten. Für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, GT0116 wäre das iPad Pro und das Pencil. Der Pencil?
Der Pencil, glaube ich, ja.
Der. Einfach das Eingabegerät, was Apple damit geliefert hat. Heute wollen wir uns, und das haben wir schon in der einen oder anderen Sendung angesprochen, vor allem in der einen oder anderen Sonderfolge, die ihr im Geek Talk hören könnt. Die ein oder andere wird schon draußen sein, geht ums produktive Arbeiten am iPad und das Automatisieren. Was hatten wir da noch als drittes?
Kollaboratives Arbeiten, so, damit ich es rausbekomme. Also quasi gemeinsam arbeiten, Dienste, die halt da in diese Richtung gehen und mit mehreren Nutzern Aufgaben erledigen, Dokumente teilen, diese Dinge.
Genau, und da haben wir eben schon mehrfach angesprochen, dass eine Folge geben wird zu unserem neuen Setup. Bei dir wie auch bei mir hat sich da ja ziemlich stark was geändert in den letzten zwei Monaten.
Genau.
Bei dir eh rein.
Christkind oder der Weihnachtsmann waren sehr brav und hat wesentlich mehr geändert, als ich zuerst auch dachte. Bei dir ja ähnlich.
Bei mir auch. Nicht unbedingt Hardware, doch auch hardwaretechnisch. Aber das wollen wir doch gleich mal anschauen. Für die Hörer, die jetzt da mit drin sind und sich vielleicht die Shownotes auf www.geektalk.ch noch nicht angeschaut haben, sprich nicht wissen, um was es heute gibt, geht ganz kurz ein Einblick, was ist bei dir neu, so kurz mit Namen in die Runde geworfen?
Neu dazugekommen ist jetzt letzten Endes doch das MacBook 12 Zoll, also das neue MacBook heißt es ja nur noch. Diese ganz.
Er hat gewechselt.
Ich habe wieder einen Mac-Laptop, ja. Der Windows-Laptop ist allerdings nicht weg, das stimmt. Mhm. Ein iPhone 6S Plus. Ganz überraschend, Das hatten wir auch schon in einer anderen Folge. Ein iPad Air 2. Und auch rundherum hat sich einiges geändert. Ein neues NAS ist hier, ein neues Multi-Room-Audio-System fand Einzug. Das Shield TV musste ich mir doch auch gönnen, nachdem wir es in den Spielefolgen schon öfter angesprochen hatten und ich es bisher nur kurz zum Tester hatte, weil ich es ja gerne hatte. Ja, das war es eigentlich. Neuer Fernseher, stimmt, der hat auch das Setup ein bisschen verändert, weil er jetzt auch gerne als Bildschirm dient.
Von meiner Seite gab es seit extrem langer Zeit wieder mal was Mobiles aus dem Mac-Sektor. Ich habe mir neue Eingabegeräte angeschafft. Ich habe das neue iPhone 6S Plus, auch das große, mir zugelegt. Die Apple Watch, das hatten wir schon das eine oder andere Mal, aber die spielt ganz stark in dieses Setup mit rein. Und noch ein paar externe Gadgets, die ich da mit rundherum nutze, sehr gerne nutze in dem Bereich. Vielleicht noch ganz kurz, was ist dein Anwendungsfall? Was hast du überhaupt gesucht? Weshalb bist du wieder zurück zum MacBook gekommen? Ganz kurz.
Also gerade beim MacBook ging es vor allem darum, dass ich ein ultramobiles Gerät mochte, wie immer. Ich habe schon seit Jahren einen Fimbel für sehr, sehr tragbare Geräte. Das waren vor Urzeiten noch irgendwelche ganz, ganz dünnen Sony-Geräte, die ich sehr geliebt habe. War dann lange seit der ersten...
Vaio?
Ja, die dünnen, also die ganz alten Vaio, da irgendwie TX1 hieß, glaube ich, da irgendwo mal einer. Es waren 12 Zolle damals, wo es noch gar keine, wo es diese kleinen Größen noch gar nicht gab. Das ist, glaube ich, jetzt über 10 Jahre her. Mhm. Später war es dann das MacBook Air, weil es sich natürlich anbot. Das war mir dann irgendwann von der Leistung her, also vor allem von Preis-Leistung her, nicht mehr gut genug, unter Anführungsstrichen. Dann ging es lustigerweise wieder zurück zu einem Vaio. Da hatte ich den Vaio Pro jetzt neulich noch. Der war allerdings von der Umsetzung her, ich war nie zufrieden, nie ganz zufrieden mit dem Gerät und habe es dann verkauft jetzt irgendwann im Laufe dieses Jahres. Und beim MacBook habe ich jetzt halt sehr lange gegrübelt und ja, letzten Endes wieder eben das neue MacBook als ultramobile Lösung, so Sachen, Leistung und sowas, auf das kommen wir dann noch im Detail. Die anderen Geräte waren vor allem, ja, größtenteils der Haben-Wollen-Faktor. Die mussten jetzt keinen großen Einsatzbereich erschlagen. Aber zum Beispiel, weiß ich was, beim iPhone 6S Plus dachte ich mir, okay, einerseits würde ich gerne die neue Größe testen. Andererseits, 3D-Touch ist ein Feature, das ich unheimlich liebe und gerne auch im Handy gehabt hätte. In der Apple Watch habe ich es ja jetzt seit 7-8 Monaten. Ja, da war es vor allem der Geek- und der Haben-Wollen-Faktor, der am meisten mitgespielt hat.
Die da mit reingespielt haben.
Ja. Ja, bei mir, wie gesagt, größtenteils gute Angebote und eine leichte Motivation Richtung Mobilität zu gehen. Was war es bei dir? Wie kamst du zu dem neuen MacBook quasi?
Relativ einfach. Hardware, die alt wurde und ersetzt werden musste und der doch nach vielen, vielen Jahren wieder mal der Drang da, dass ich auch mobil etwas machen kann, war da. Kann man das irgendwie schwierig sagen? Einfach, ich musste, / wollte wieder mehr mobil sein und auch gewisse Dinge unterwegs erledigen oder auch eben nicht nur im Büro unten erledigen können. Und deshalb kam das MacBook zum Zuge. All das andere war halt einfach Gerätschaften, die nicht mehr nutzbar waren, weil älter. Aber da komme ich dann bei den einzelnen Punkten dazu. Und auch halt Apple Watch, das hatten wir schon das eine oder andere Mal, halt weil es ins ganze Ding mit reinspielt und für mich so passt, wie es aktuell ist.
Gut, böse Zungen behaupten ja, oder auch du teilweise in den privaten Nachrichten, dass die Apple Watch auch ein bisschen die Folge unseres Podcasts war damals.
Die Folge?
Die, wo wir den Halbjahrestest quasi aufgenommen haben.
Genau, also das war unter anderem das letzte Züngelchen, das mich in Richtung Apple Watch gepeitscht hat. Genau.
Ich sollte mal Verkaufsprovisionen mit Apple aushandeln. Ich habe das jetzt schon öfter auch in Tweets gelesen, dass Hörer meinten, ich brauche jetzt auch eine Apple Watch.
Ja, das sollte man mal dringend mal angehen. In die Richtung haben wir schon den einen oder anderen gebracht. Das ist definitiv so. Ich würde sagen, wir stürzen uns doch gleich mal in die Hardware der aktuellen Folge. Möchtest du mit dem MacBook, eben diesem nur noch MacBook, beginnen?
Ja, und ich sage es gleich dazu, ich werde es MacBook 12 einfach die ganze Zeit nennen, weil mir diese Bezeichnung generell so blöd ist und irgendwie das immer sehr schwierig ist, weil MacBook ist für mich irgendwie nach wie vor so der tragbare Laptop, weil die alle irgendwie so heißen.
Der Überbegriff.
Und dem halt irgendwie dann quasi nur durch die Produktbezeichnung fehlt, darum werde ich das jetzt im Podcast MacBook 12 nennen, wenn ich andere Geräte noch nennen möchte, damit sie da auseinanderhalten kann. Ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu diesem Gerät von Anfang an. Also wie es vorgestellt wurde irgendwann Anfang des Jahres, dachte ich mir von Haus aus, schwierig, weil halt so Leistung. Ne? Das Gerät hat einen Core M-Prozessor eingebaut, der relativ leistungsschwach ist. Die ersten Benchmark-Ergebnisse damals lieferten ja, naja, von der Leistung her ist es ungefähr auf dem Level eines MacBook Air aus dem Jahr 2011. Ich hatte lange, lange Zeit ein MacBook Air 11 Zoll, gleich das erste, was damals vorgestellt wurde, nämlich der neue Formfaktor interessierte. Das war auch ungefähr aus der Zeit, also das war late 2011. Ich dachte, okay, freiwillig quasi wieder auf eigentlich alte Hardware gehen möchte ich nicht. Darum ein schwieriges Thema. Auf der anderen Seite mit dem Windows-Rechner, den ich hatte, dem Vaio Pro, war ich nicht zufrieden, weil der einfach von der Verarbeitung her wirklich leider sehr schlecht war. Das Gehäuse hat geknarzt, wenn man darauf herumgedrückt hat. Touchpad war unheimlich übel und gerade das Touchpad bei einem Laptop ist mir sehr wichtig, weil ich eben keine Maus anstecken möchte. Insofern hatte ich da leider keine vernünftige Lösung, habe zwar immer wieder auf dieses neue MacBook gespinst, weil es halt sehr dünn, sehr leicht und sehr viel Akku hatte. Das Thema Leistung war mir allerdings immer zu wenig, darum habe ich es mir nicht gleich gekauft. Jetzt zu Weihnachten gab es sich allerdings Gott sei Dank, dass ich ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot bekommen habe, sehr, sehr günstig so ein MacBook zu bekommen. Einziges kleines Manko, ihr werdet es dann auch auf den Tests in den Shownotes sehen oder im Test auf dem Poughkeepsie-Netzwerk, leider in der Farbe Gold. Das gehe ich dann auch gleich noch ein. Habe dann aber zugeschlagen, weil eben das Angebot war einfach konkurrenzlos billig und ich glaube, ich kann es in 2 Jahren wahrscheinlich immer noch teurer verkaufen, als ich jetzt dafür gezahlt habe. Einfach, weil es mich gereizt hat und ich momentan keinen ultra-portablen Rechner quasi hatte.
Ich hab's jetzt sehr vernünftig das machte, was du wolltest.
Genau, meinen Sony hatte ich ohne die schon im Sommer verkauft, weil der stand dann größtenteils so noch herum. Ich habe ihn nicht mal mehr auf Reisen mitgenommen, weil er mir einfach total auf die Nerven ging. Insofern hatte ich eigentlich keinen portablen Rechner mehr und habe das größtenteils irgendwie mit iPad unterwegs erledigt, was aber auch irgendwie nicht ganz die Lösung für mich war. Seit 4 Wochen habe ich jetzt das MacBook und ich muss gestehen, ich bin extrem positiv überrascht. Ich liebe dieses Gerät. Klar, die Leistung ist jetzt nicht der große Renner, wobei ich auch gestehen muss, ich habe relativ wenig gefunden, wo ich bei der Leistung echt andonner und wo es mich echt wirklich stört. Wahrscheinlich aufgrund des vielen RAMs unter Anführungsstrichen, 8 GB für so ein Gerät ist jetzt nicht so wenig. Es ist relativ schnell alles und gerade so die Hauptaufgaben, die ich damit erledige, das ist jetzt nicht besonders viel, tut sehr gut. Browsen im Netz, irgendwie E-Mails, auch durchaus im Podcast einen Artikel schreiben, funktioniert alles ohne Probleme. Ich habe aber zum Beispiel auch um die Weihnachtszeit herum ein paar größere Xcode-Projekte auf dem Ding kompilieren lassen, weil ich sonst da keinen Mac habe, geht das nur auf dem. War jetzt auch vertretbar und gerade das ist aber normalerweise durchaus prozessorhungrig.
Das ist das, was eigentlich sonst den Prozessor zum Schnaufen bringt. Ja.
Genau, ich habe es dann im Vergleich dazu auch schon auf einem MacBook Pro, das hier im Haushalt noch ist, laufen lassen. Ja, klar ging es dort schneller, aber es war jetzt auch so, dass ich sagen konnte, okay, ich konnte auch mit der Zeit, die es auf dem MacBook brauchte, leben. Ja. Also insofern bin ich eigentlich sehr positiv überrascht und war ein bisschen überrascht über die Negativmeldungen, die es da am Anfang dazu gab. Wobei ich da mittlerweile eine Theorie dazu habe. Seit dem neuen...
Ich wollte gerade sagen, das kam ja vor allem auch ziemlich zeitnah, wo das Produkt rauskam. Also basiert auch vielfach auf Erfahrung mit anderen Geräten, die auf dieser Basis rumwerkeln, also Hardware-Basis.
Ja, und ich glaube, dass auch das neue Betriebssystem da sehr viel gebracht hat. Ich habe mir extra den Spaß gemacht und habe nochmal zurück upgedatet auf, also zurück downgegradet quasi, auf OS X Yosemite. Mit Yosemite läuft das Ding wesentlich schlechter als mit El Capitan.
Es sind ja auch gewisse Features, die neu mit dazugekommen sind, die eben genau unter anderem die neue Prozessorgeschichte besser unterstützen, auch akkutechnisch und so weiter.
Genau, ja.
Um da jetzt nicht allzu tief ins Detail runterzugehen, ja.
Vor allem da, ich tue es sonst nicht, aber gerade da möchte ich allen MacBook-Nutzern draußen, die vielleicht zuhören, auch echt empfehlen, auf die Public Beta zu gehen. Die macht das Ganze nochmal einen ordentlichen Zacken besser.
Macht einfach vor eure Backup, bitte, wenn ihr sowas tut. Und tut's nicht mit dem Papi seinem Arbeits-MacBook, wie auch immer, wenn es euer eigenes Ding ist. Und denkt dran, Beta, auch wenn es public ist, ist nicht das gleiche, wie wenn es die Entwickler-Beta ist. Es kann den einen oder anderen Fehler haben. Es kann sein, dass ihr eure Daten verliert. Es kann sein, dass ihr dann eure Backups zurückspielen müsst. Und es kann sein, je nachdem, wie ihr eure Backup macht, dass die nicht zurückspielfähig sind. Also bitte vorsichtig. Ich gehe da jetzt gleich in die andere Richtung.
Ja, also große Sicherheitshinweis, aber jetzt so, also aus aktueller Sicht, ich habe jetzt längere Zeit auch schon 10, 11, 3 Beta laufen, ich rede nicht von der 4er, die vielleicht jetzt in den nächsten Tagen auf Public rausfällt, die 10, 11, 3 Public, die es ja schon sehr, sehr lange gibt und 10, 11, 3 wahrscheinlich jetzt auch generell bald für alle kommt, die kann ich mal als relativ sicher empfehlen und nur die. Alles andere möchte ich jetzt nicht gesagt haben und keinen dazu anstiften, irgendwelche Entwickler-Betas, die gerade erst seit 2 Tagen da sind, zu verwenden.
Und vor allem mit dem MacBook und nicht mit irgendeinem anderen. Also du hast mit deinem Gerät getestet, in deiner Ausstattung und in deinem aktuellen Setup. Das kann ja von Version zu Version auch ein bisschen Unterschiede hervorrufen. Nochmals meine Warnung. Wenn Beta, ja, dann am besten auf dem Zweitgerät. Oder ihr seid, ihr habt eh alles in der Cloud, keine Ahnung wie. Müsst ihr selber abwägen. Und wie gesagt, wir geben da keine Tipps, das mit dem Papi oder Mami seinem Rechner zu tun.
Genau.
Nur wie sagt man so schön, aus Erfahrung. Wir haben schon manch erboste Mail von Eltern bekommen, wegen eben Beta-Hinweisen auf iPhones und so weiter.
Okay.
Setzt euch damit auseinander. Aber natürlich, ich habe auch das eine oder andere Gerät, was ich mit den aktuellen Beta-Versionen von Apple, also auch den Entwicklerversionen, und bis auf einzelne Geschichten habe ich da meist vielfach gute Erfahrungen gemacht. Man muss einfach wissen, dass man da eine Beta hat und was man dann damit tut.
Ja, sonst zu den klassischen Problemen, die dieses Gerät hat. Natürlich kommt sofort immer die Diskussion, auch um Gottes Willen, das hat ja nur mehr einen Anschluss. Mhm. Ich muss gestehen, es ist mir völlig egal und stört mich überhaupt nicht.
Kannst du gut damit umgehen? Oder besser gesagt, hast du Hardware-Hubs und irgendwas? Oder nutzt du gar nicht allzu viele Geräte
da? Also ich habe mir schon sehr schnell so einen kleinen Hub zugelegt, der irgendwie aus dem USB-C 3 USB 3.0 und einen LAN-Anschluss macht. Das war irgendwie günstig, auch in so einem Weihnachtsstil, ich werde den nachher auch linken. Der tut seinen Job sehr gut, wenn man ab und zu mal was braucht, was ich echt überraschend finde. Oder überraschend, ich meine, ich wusste, dass es so ist, aber ich konnte es mir nicht vorstellen quasi. Ich kann an dem Ding auch echt 3 USB 3.0 Platten anschließen und der fährt in voller Geschwindigkeit durch. Das finde ich sehr toll.
Angenehm, ja.
Ich habe ja mir so einen HDMI-Adapter zugelegt, da ich das doch ab und zu vor allem auf Reisen brauche, dass ich irgendwie im Hotel quasi an den Flat-TV dort mein Gerät anstecken mag und da ist halt HDMI die beste Lösung. Also einen USB-C auf HDMI-Großadapter, den brauche ich aber echt nur auf Reisen. Funktioniert auch ohne Probleme. Wirklich verwenden tue ich beides aber sehr, sehr selten. Was ich mir jetzt die Woche noch geholt habe, auch den linke ich, das war schon praktisch, ist ein kleiner USB-Stick, der beide Anschlüsse hat, also USB-C und USB 3.0. Das heißt, ich kann ihn quasi auf anderen Geräten und auf dem MacBook gleich verwenden. Ist eine schicke Sache, aber ja, muss, also ja. Mit Adaptern geht es auch andersrum, wobei ich so oder so schon seit über einem Jahr auch so einen WLAN-USB-Stick habe, wo ich quasi per WLAN drauf zugreifen muss und eigentlich den am allerliebsten mit allem verwende, weil da kann ich so noch vom iPad Daten hin und her schaufeln. Insofern bräuchte ich den Anschluss nicht wirklich. Ja.
So ein USB-C ist halt eben dann praktisch, wenn man eben kein, wie du sagst, so ein WLAN-Teil dazwischen hat, um schnell mal Daten vom einen Rechner auf den anderen zu kopieren, ohne da noch irgendwelche Adapter dazwischen zu hängen. Da kommt halt immer darauf an, wenn man Adapter hat, braucht man sowas nicht. Wenn man keinen Adapter hat und auch keinen kaufen möchte, kann man da ganz einfach und schnell solche Dinge machen. Habe ich ja auch zum Dinge von iPhone auf ein Android rüber zu kopieren, auch auf der einen Seite ein Lightning, auf der anderen ein Micro-USB.
Genau, das ist eine praktische Lösung. Und diese WLAN-Lösungen sind auch nicht schlecht. Also gerade wenn jemand jetzt wirklich eine schöne Lösung sucht, würde ich wahrscheinlich am ehesten zu so einem WLAN-Stick raten. Die kosten heute ja nicht mehr wirklich viel Geld. Dass es nur mehr ein Anschluss ist, der auch zum Laden da ist, war zuerst ein bisschen komisch, muss ich gestehen, weil im Endeffekt, wenn ich einen USB-Stick anstecken will, muss ich meinen Laptop vom Strom nehmen. Ist ein neues Gefühl, es ist aber kein Drama, weil das Ding einfach wirklich viel, viel, viel Akku hat. Im Endeffekt, jetzt auch irgendwie gerade, wenn ich mal einen ganzen Tag irgendwo unterwegs zum Beispiel arbeite, ich nehme das Netzteil, obwohl es so klein ist, gar nicht mit, weil ich weiß, ich komme damit durch den Tag. Also insofern ist es ja ein komisches Gefühl, aber der Akku hält wirklich sehr, sehr lange.
Also man kommt nicht unbedingt in den Konflikt, wo man jetzt entscheiden muss, einen Download von einer Datei abzubrechen, auf den lokalen Rechner oder umgekehrt ein Backup zu fahren oder was auch immer, um Strom zu holen.
Nein, gar nicht.
Dank USB-C, nehme ich an, sind auch die Geschwindigkeiten in einem sehr angenehmen Rahmen.
Absolut, ja. Also wie gesagt, der Akku hält ewig und ja, wenn man jetzt mit 5% Akku noch eine 20 GB Datei herumschieben will, ist es halt blöd. Aber ja, ansonsten ist es wirklich kein Problem.
Aber auch da gibt's ja mittlerweile einen Adapter, oder? Wo man dann beides nutzen kann.
Ja, es gibt auch Hubs, die auch den Netzteilanschluss haben. Die sind aber halt recht teuer und Anführungsstrichen oder teurer. Darum habe ich mir einfach nur einen ganz normalen, günstigen geholt, weil ich dann sehr schnell herausfand, dass mir das eigentlich reicht.
Genau, das merkt man wahrscheinlich dann, wenn man das Gerät hat und auch den Workflow einigermaßen anpasst, dass man nicht unbedingt auf den letzten Drücker dann noch Daten kopiert. Und sonst eben hast du ja noch einen WLAN-Stick für dich.
Genau. Zwei Kleinigkeiten nur noch dazu. Zum einen eine schöne Lösung oder eine. Ich bin immer so ein bisschen ein Fan in letzter Zeit von so Hüllen, um Geräte ein bisschen zu schützen und auch ein bisschen individueller zu gestalten. Und gerade für dieses MacBook fand ich dann, gibt es auch so Silikon drauf Clip-Hüllen, also so hartes Silikon, so hartes Plastik hier. Gerade da ich mit dem Gold nicht ganz zufrieden war, dachte ich mir, ha, schöne Lösung, ich hole mir mal so eine aus Hartplastik, die ist irgendwie schwarz und tatsächlich sehr blickdicht. Ich dachte mir zuerst, dass das hässlich sein wird, ist es überhaupt nicht und ich kann es überraschenderweise sehr empfehlen. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Hält gut, sitzt gut, schützt gut und ist überraschend dünn und schaut jetzt echt nicht billig aus. Wie lange ich es drauf haben werde, weiß ich da trotzdem noch nicht, da dieses blanke Metallgefühl natürlich ein sehr nettes auf diesen Apple-Laptops ist. Aber ja, funktioniert an und für sich gut, war ich sehr überrascht. Bei Laptops fand ich es bisher immer sehr störend und immer sehr billig. In dem Fall war es aber echt eine sehr positive Überraschung.
Gut, ja.
Ja, Farbe Gold. Ich sagte zuerst,
das war noch das Thema.
Es würde mich stören. Ich habe mich mittlerweile sehr daran gewöhnt und es gefällt mir doch überraschend gut, muss ich leider gestehen. Es ist nicht mehr so Gold, wie es mal war. Das erste Gold, was war denn das damals? Das iPhone 5S?
Das war das 5S.
Das erste Gold war eindeutig heller und mehr golden. So komisch, dass es klingt. Das jetzige MacBook glänzt nicht so stark, sondern schimmert nur so ein bisschen. Und hat eher so einen dunklen Beige-Eindruck. Gefällt mir gar nicht so schlecht, einfach weil es mal eine neue Farbe ist. Ich würde es mir jetzt trotzdem nach wie vor nicht kaufen.
Also du updatest dein iPhone und iPad jetzt nicht auf
Gold? Nein, das nicht, ja. Aber es stört mich jetzt auch nicht, dass es Gold ist. Ich habe ein schwarzes iPhone und ein schwarzes iPad. Also dieses Space Gray. Das passt auch ganz gut zu dem goldenen Notebook, weil die Bildschirmeinfassung und die Tastatur auch schwarz sind. Also der Kontrast ist jetzt gar nicht so schlimm, es passt ganz gut dazu. Auf der anderen Seite bin ich aber eher positiv überrascht, dass mich dieses Gold weniger nervt, als ich es zuerst gedacht hätte.
Das ging ja mir ähnlich, um da ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich habe beim 5S auf ein goldenes zurückgreifen dürfen. hätte ansonsten auf, also ich wollte ein schwarzes nehmen und oder Space Gray, wie das ja so schön heißt, wollte eigentlich darauf gehen, da wo ich es kaufen wollte, hatte es das nicht an Lager, ich musste mindestens 3 Tage, 4 Tage warten, das wollte ich nicht. Und deshalb habe ich da ein Gold genommen. Hat mich nie groß gestört am Anfang, weil ich einfach dachte, so irgendwie, ja, nicht wirklich, nee. Aber es hat mir da schon gepasst von der Farbe her. Und je nachdem, wie man es hielt, und auch wenn man es neben ein silbernes hielt, ist das gar nicht allzu groß aufgefallen, ob es jetzt Silber oder Gold war. Das hat man gar nicht so stark unterscheiden können, je nach Lichteinfall und allem. Und mich hat es nicht gestört. Hätte jetzt nicht selber zu einem goldenen MacBook gegriffen, außer ich hätte so einen Deal wie du bekommen, dann natürlich schon. Lustigerweise hat mich das nie groß gestört, außer eben ganz am Anfang, auch mehr vom Kopf her.
Sehr schön. Ja, so viel zu meinem neuen mobilen Setup. Ich bin sehr froh damit, ich verwende es jetzt immer tatsächlich sehr viel unterwegs. Ich war aber die Weihnachtsfeiertage mit meiner Lebensgefährtin in Deutschland unterwegs, da sie aus Deutschland ist und dort Familie hat. Hatte nur dieses Gerät mit und kann echt nicht klagen und freue mich auch schon auf die nächsten Dienstreisen. War eine sehr große Verbesserung.
Alles.
Genau, also dieses, für wen ist das Gerät, das versuchen wir immer bei jedem Gadget ein bisschen zu sagen. In dem Fall, also es ist nicht mein Hauptlaptop, das muss ich auch dazu sagen, mein Hauptlaptop bleibt ein sehr potenter 15 Zoll 4K Rechner von Acer. Aber seitdem es da ist, verwende ich es eigentlich so ziemlich zu 90%, glaube ich, weil immer dann, wenn ich jetzt nicht ganz, ganz, ganz viel Leistung brauche, weil zum Beispiel Spielen, Macs werden nie Spielegeräte werden, oder für irgendwie Video-Rendering, Videoschnitt, verwende ich eigentlich das MacBook, weil es mir von der Geschwindigkeit her echt reicht. Gerade für Blogger, Journalisten, alle, die irgendwie unterwegs Dokumente haben und bearbeiten müssen, ist es wahrscheinlich echt das ideale Notebook und ich bin sehr gespannt, was dann in den nächsten Jahren auch noch kommen wird, weil dem Namen zufolge nach wird es ja wahrscheinlich eine sehr zukunftsträchtige Produktkategorie werden, ne?
Hätte ich kein Problem mit dem Konto, was mir das aktuell nicht erlaubt, hätte ich das MacBook obendrauf gekauft, weil halt einfach für draußen mobil zu sein, das Teil ist unglaublich genial. Ich durfte schon mehrfach rumspielen und ja, vor allem eben das Gewicht und das Kleine, das Dünne und alles, das ist schon nice, nice.
Ein ganz wichtiger Punkt noch, Retina-Display. Das ist natürlich ein Traum. Und das, was mich am MacBook Air am Ende auch tatsächlich gestört hat, weil da hatte ich dann ein MacBook Pro mit Retina und ein MacBook Air im Vergleich dazu und das Display hat mich wirklich genervt. Jetzt da schönes Retina-Display, ganz toll.
Ja, Retina, ich habe mich ja lange dagegen geweigert, weil ich sonst vieles hätte updaten müssen. Jetzt bin ich natürlich dann direkt zu Retina gegangen. Das war auch der Grund. Vielleicht können wir schon zu meiner Seite
sagen,
übergehen.
Ich wollte sagen, das gleiche Überleitung. Du hast ja auch ein Retina-Display-Gerät jetzt, ja? Dein neues MacBook Pro 13 Zoll.
Genau, genau. Ich habe mich schlussendlich nach langem, 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 wirklich langem Hin und Her für das Modell entschieden. Wollte auch, oder habe mich lange mit, also wirklich lange, 3, 4, 5 Jahre mit diversen anderen Marken rumgeschlagen und wollte schauen, wo ich das finde, was ich brauche. Sprich, es musste leicht sein, es musste sauber verarbeitet sein, es musste performant sein und es musste ein gutes Touchpad haben. Und da bei vielen wurde ich fündig, aber nie im Kompletten. Dann beim einen oder anderen kam dann der Lüfter dazu, der einfach, ja, wenn man schon ein Textdokument öffnete, begann zu rühren ohne Ende. Das geht ja sowas von gar nicht, weil, nee, Lüfter, keine Ahnung, das ist was irgendwie, nee, 2000, vor 2000. Ich weiß nicht. Sehr schade. Und das andere, was einfach wirklich bei keinem und wirklich bei keinem Gerät bis jetzt geklappt hat, ist das Thema Trackpad. Nicht mal das neue Surface, was ja unglaublich auf dieses, was sie ja da stark verbessert haben zu den Vorgängen. Aber nee, auch da nicht, kam nicht an das ran, was ich wollte. Und da kommt ja auch wieder das Thema Lüfter zum Zug.
Nur Surface,
ja. Aber ja. Genau. Und das sind Dinge, die einfach nicht sein müssen. Natürlich ist es ja nicht so, dass ein MacBook nicht schnauft und nicht lüftet. Aber bis ein MacBook lüftet, braucht es dann schon irgendwie sehr prozessorintensive Geschichte oder mehrere prozessorintensive Geschichten, bis da mal was dann auch wirklich hörbar ist. Und vor allem ist nie so lange und so laut wie bei anderen Geräten. Das ist etwas, was ich nicht begreife, dass das andere Hersteller nicht hinbekommen.
Ja, mein schnauft ja jetzt gar nicht mehr, weil es ja tatsächlich lüfterlos ist.
Genau, eben das MacBook ist ja dann ganz komplett lüfterlos. Da hat man ja zu Beginn auch große Sorge wegen Hitzeentwicklung und so weiter. Vielleicht ganz kurz noch, hast du da Dramatisches festgestellt?
Also ich habe Xcode-Projekte damit kompiliert und auch Videos geschnitten und es ist mir nicht überhitzt. Ob es jetzt im Sommer am Balkon bei 40 Grad Außentemperatur nicht doch so ist, weiß ich in einem halben Jahr.
Gut, wer bei 40 Grad in der Sonne, ja, selber schuld, glaube ich.
Generell. Das sind so die ersten Blogger-Meinungen, die ich irgendwie gelesen habe, wo es hieß, ja, aber wenn ich in der Terrasse auf der prallen Sonne sitze, dann überhitzt mir das Gerät. Ja gut, das tut mein iPhone und mein iPad auch. Das stört mich jetzt beim Laptop auch nicht großartig. Das ist wahrscheinlich eher ein Zeichen, dass die Umwelt gerade eher feindlich für das Gerät wäre und ich es vielleicht nicht benutzen sollte. Im normalen Betrieb habe ich nichts davon gemerkt, gar nichts.
Habe ich mir auch gedacht, eben. Aber eben, wie gesagt, schlussendlich bin ich dann nur noch beim Hin und Her. Auch das ging etwa 5 Monate im letzten Sommer hat es begonnen, genau. War ich im Hin und Her, soll ich ein MacBook Air nehmen, weil halt einfach mobiler, dünner und so weiter, oder soll es ein MacBook werden, also ein MacBook Pro besser gesagt. Und ich dachte einfach immer, weil ich unterwegs auch gerne mal oder auch eben auf dem MacBook gerne mal ein iMovie Expo, wie sagt man, einen Film rendern möchte, weil ich auch mal einen Geek Talk da drauf schneiden möchte und so weiter, dann sollte es doch von Anfang etwas potenteres werden. Und wer den Geek Talk oder auch die Blogs ein bisschen verfolgt, ich wechsle ja nicht jedes Jahr das Gerät. Die letzten Mac Mini, die ich habe, sind aus dem 2008. Die ältesten. Das neueste ist von letzten Jahr. Also da habe ich nach einigen Jahren dann mal gewechselt. Ich behalte ja meine Hardware sehr, sehr lange. Und deshalb sollte es auch von Anfang an was Potentes sein. Vor allem da ja Apple und auch andere Hersteller sehr gerne ihre Hardware verkleben, so dass man gar nicht mehr upgraden kann, wenn man da etwas möchte.
Wofür verwendest du es letzten Endes? Du hast ja gesagt, unterwegs arbeiten, unterwegs schneiden. Ist es tatsächlich nur unterwegs? Ist es auch zu Hause doch irgendwie hineingerutscht und ersetzt neue Dinge?
Also eben, unterwegs ist bei mir ein sehr großer Begriff. Ich bin ja immer noch die meiste Zeit zu Hause, aber unterwegs heißt bei mir auch nicht nur stationär unten im Büro, also im Keller, sondern auch, dass ich mal vom Sofa oben was machen kann, weil ich habe Tage, da komme ich nicht wirklich aus dem Bett oder nicht wirklich in die Gänge und dann will ich auch etwas kurz mal was machen können. Und da war bis jetzt immer mit dem Tablet über VNC runter in den Keller auf den Mac und da was editieren und so weiter. Und das war ja immer ein bisschen unschön. Und mit dem MacBook eben unterwegs heißt für mich halt auch vom Sofa oder in der Wohnung generell solche Dinge machen können. Darum geht's mir, dass ich einfach mobiler werde mit dem ganzen Setup. Und deshalb MacBook. Also ich habe auch im Büro und da ist das nächste Ziel, was ich mir anschaffen werde, ist so ein Thunderbolt-Dock, damit ich das Ganze dann auch direkt am großen Monitor anschließen kann. Und auch stationär dann damit arbeiten kann.
Alles klar.
Ja.
Da hat sich bei mir.
Genau, deshalb fiel dann auch die Wahl schlussendlich auf ein sehr potentes Gerät. Also es war nicht das kleinste, wie ich normalerweise meistens gegriffen habe. 3,1 GHz, i7, 16 GB RAM, also alles, was reingeht. Und durch eine gute Aktion, ein gutes Angebot, die ich von Apple direkt bekommen habe im Shop, war es dann auch nicht die kleinste SSD, wie ich es normalerweise kaufe, sondern eine 512er, die dann da mit drin war. Wollte eigentlich nur 256, weil eben auch Budget und so weiter, muss mich da aber auch entscheiden, aktuell gibt's das im Laden, das andere hätten sie bestellen müssen und das war mir dann auch zu doof. Deshalb, ich wollte es direkt haben und deshalb wurde es dann dieses Modell.
Gut, gerade beim Schneiden von Geek Talks, ich nehme mal an, das sind größere Dateien, ist ja das, der Mehrspeicher eh sehr gut, ne?
Das zum einen, also bei meinen anderen Geräten habe ich jeweils die nur 128 GB, da wird's immer sehr knapp, da ich ja auch fleißig Apps teste und so weiter und auch eben, wie du sagst, zwischendurch mal eine gewisse Dateien auf der Platte habe, aber für eben GeekTalk schneiden und so weiter, da komme ich nachher noch dazu, da habe ich externe Speichermöglichkeiten, die ich da sehr, sehr, sehr gerne nutze und auch für mich wiederentdeckt habe.
Zwei Stichworte noch kurz zu meinem MacBook, weil du meintest wegen Display auch. Vorher schon kurz angesprochen, ich habe über Weihnachten ist noch für mein Ess- und Arbeitszimmer quasi. Also eigentlich ist es ein großes Esszimmer, weil da steht auch ein großer Tisch, dass ich, wenn ich zu Hause arbeite, den Esstisch quasi auch als Arbeitstisch verwende. Auch noch einen Fernseher gekauft. Da hat sich plötzlich das neue Apple TV sehr praktisch herausgestellt. dank AirPlay und AirPlay Mirroring schmeiße ich jetzt quasi den Inhalt meines MacBook-Displays direkt auf den großen Fernseher-Screen. Sehr angenehme Lösung, ist auch sehr nett, wie immer halt, wenn du im Apple-Universum bist, kannst du gleich solche Dinge nutzen, das ist sehr praktisch. Geht natürlich auch vom iPad, vom MacBook aus, macht es aber gleich noch mehr Spaß. Auch während dieses Podcasts jetzt gerade sitze ich auf diesem Tisch und habe den Screen eigentlich in groß nochmal vor mir oder halt das zweite Screen via AirPlay angebunden, sehr angenehm.
Ja, größeres Screen, das ist noch so ein weiteres Thema. Wir hatten es ja im letzten Jahr in einer oder anderen Folge auch. Ich habe immer noch oder bis vor kurzem immer noch meine 23 Zoll Monitore gehabt. Sehr, sehr kleine Auflösung. Hier, wie du auch erwähnt hast, mit Retina, bin ich jetzt eben endlich auch in diese Retina-Geschichte eingetaucht. Zumindest was die mobile Geschichte anbelangt, ohne iPads. Ja, das macht schon Spaß und da braucht's natürlich auch einen größeren Monitor. Und da habe ich mich auch, am mich eindecken, dass da halt entsprechender Monitor noch dazu kommt. Weil es macht natürlich keinen Spaß, mit einem so guten Display vom MacBook dann an ein kleines 23 Zoll zu hängen, das dann nicht wirklich auflösungstechnisch praktisch ist oder angenehm ist.
Gerade da noch Stichwort Auflösung. Da es in vielen anderen Podcasts oder auch Technikmagazinen immer wieder heißt, 4K braucht ja kein Mensch und die Fernseher sind noch teuer und wer soll sich sowas leisten können? Das ist eine antiquierte Meinung. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr euch jetzt einen neuen Fernseher zulegt, schaut dann mal ein bisschen auf die Auflösungen. 4K-Fernseher kosten nicht mehr die Welt. Also ich habe so einen kleinen Fernseher gekauft, der hätte mir in 4K im Vergleich zu 1080p irgendwie, glaube ich, 100 Euro mehr gekostet. Ja. Insofern, ja, 4K-Geräte gibt es mittlerweile auch schon sehr günstig, nur als kleiner Markt- oder Kauftipp quasi für alle, die zu überlegen, sich einen neuen Erst-, Zweit-, Dritt-Fernseher zu kaufen, so wie ich.
Nachdem es ja jetzt 8K-Fernseher gibt, die irgendwie über 100.000 Franken oder Dollar, besser gesagt, Anschaffungswiderstand haben, purzeln natürlich, also nicht nur deswegen, aber auch generell jetzt im Januar purzeln natürlich die Preise. Es macht jetzt wirklich Sinn, sich, wenn man jetzt einen neuen Fernseher kauft, je nach Verwendungszweck natürlich auch immer und was man damit machen möchte, sich nach 4K umzuschauen. Und es ist auch so, dass bei uns hier jetzt in der Schweiz schon relativ doch der ein oder andere Content in 4K erhältlich ist. Also macht schon Sinn, wenn jetzt neu eindecken. Genau, es macht weniger Sinn auf dem Smartphone, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Kleine andere Anmerkung noch, die ich zu USB-C vergessen habe. Ein Feature finde ich da sehr spannend. Ich hoffe, ich kann es in Zukunft jetzt auch irgendwann testen. Das Coole in USB-C ist, dass es auch Akkubanks quasi gibt, also diese klassischen Powerpacks, die wir eigentlich vom Handy quasi kennen und die wahrscheinlich gerade iPhone-Nutzer auch durchaus im Einsatz haben. Mit denen könnte man jetzt dann auch...
Nicht nur iPhone-Nutzer.
Mit denen könnte man jetzt auch das Notebook quasi aufladen. Also es geht jetzt nicht mit jeder handelsüblichen, aber es gibt quasi auch so Powerbanks, die das Aufladen des MacBooks unterstützen. Das finde ich sehr spannend. Das finde ich eine sehr große Verbesserung, weil mit anderen Geräten geht das ja gar nicht.
Genau, da ist halt jetzt dann mit dem neuen Standard ganz andere Dinge möglich. Geht natürlich nicht nur mit dem MacBook, sondern auch mit anderen. Google, das Pixel-Dings hat ja auch USB-C und es gibt also das eine oder andere Gerät in der schon mit der neuen Steck, wie sagt man, mit dem neuen Port.
Ja klar, also es geht mit jedem USB-C-Gerät. Für mich war es das MacBook halt der ausgegebene Fall, beziehungsweise ist es ja das einzige echte Notebook quasi dabei noch mit dieser Lösung. Das Pixel C ist ja nur ein Tablet unter Anführungsstrichen.
Bevor wir zum iPhone gehen, ich habe noch zwei kleine Dinge, das habe ich im Geek Talk schon das eine oder andere Mal erwähnt, mir gönnen müssen, weil mein Trackpad, was ich hatte von... wie habe ich das letzte Mal? Glaube ich 2010 kam das raus. Die haben jetzt, also das erste hat schon lange den Geist aufgegeben, das zweite leider auch vor kurzem und deshalb muss ich da was Neues haben und auf die Maus zurück wollte ich nicht mehr. Also für spezifische Aufgaben, aber da habe ich eine spezielle Maus dafür. Ich bin schon sehr auch am Mac, also am stationären Mac vom Trackpad sehr begeistert. Und da musste ich mir leider auch das neue Keyboard kaufen, weil die beiden Keyboards, also das Trackpad ja nicht mehr zum alten Keyboard passt. Das ist ein bisschen flacher geworden, das Ganze. Du hast noch nicht mit dem neuen Keyboard gearbeitet, wenn ich es richtig
mache? Nein, überhaupt nicht. Fürs Notebook brauche ich es nicht, da ich es eben meistens vor mir stehen habe. Wobei es mich natürlich einfach rein aus Geektum quasi ein bisschen reizen würde, aber ich sehe kaum einen Anwendungszweck dafür, für mich.
Das Beste am Trackpad 2 und am Magic Keyboard am neuen ist ja, dass du zwei neue Lightning-Kabel bekommst. Das war so mein Highlight von den beiden Gadgets. Das war bei uns immer ein bisschen Mangel, diese Lightning-Ports. Was ich auch, da gab es ja zu Beginn immer dieses große Aufschrei, dass man das monatlich laden muss und so weiter, dass es sehr unpraktisch ist und alles. Ich habe die beiden jetzt seit, wann habe ich die? Irgendwann Ende November, glaube ich. Ich habe sie nur initial geladen, also ich musste sie nicht nachladen seither. Und ich lasse sie immer always on, also ich schalte sie nicht aus, wenn ich den Rechner verlasse und so weiter. Für mich kein Problem. Auch ganz cool finde ich, wenn ich es kurz an einem anderen Rechner brauche, jetzt hier eben zum Podcasten, dann nehme ich es rüber mit einem Lightning-Kabel, schöpsel ich es kurz hier am MacBook an, am Mac Mini, dem alten an, und dann läuft das Ganze auch wieder da drüber. Also ist es gleich verknüpft, kann ich wieder entstöpseln und schon ist es Bluetooth-mäßig mit dem verbunden und gibt es da keine Probleme mit der Verbundenheit vom Rechner. Also es ist ganz, ganz einfach gelöst.
Und die Maus kaufst du dir nicht, weil sie nur unten zum Laden geht?
Nee, weil ich noch zwei alte Magic-Mäuse habe und die sehr selten brauche. Wie gesagt, ich habe eine Microsoft, welche Version ist es? Irgendeine Microsoft-Maus, die passt für die Anwendung, wo ich eine Maus brauche. Also ich mache das meiste, mache ich mit dem Trackpad. Auch das Schneiden am Anfang hatte ich ein bisschen Mühe damit, aber mittlerweile geht das extrem gut mit dem Trackpad. Auch mit Pinch to Zoom und so weiter, solchen Geschichten. Seit ich das Trackpad habe, möchte ich nicht mehr ohne Trackpad arbeiten, auch am stationären Mac.
Wie verwendest du es mit dem Notebook gemeinsam?
Noch nicht, weil eben mir dieses Thunderbolt-Dock noch fehlt. Nachher ist das Ganze dann da vereint. Da schreibe ich an der Tastatur, was drauf ist mit dem Trackpad, weil das MacBook ja auch ein sehr gutes Trackpad hat und vor allem ein großes Trackpad hat im Vergleich zu anderen Rechnern.
Okay, das heißt eben so wie bei den meisten Leuten, nur wenn du es quasi wegstellst, weil du es irgendwo andockst, sonst ist es dafür nicht benötigt.
Genau, das ist für die stationären Macs gedacht, das Magic Keyboard und das Trackpad 2.
Alles
genau.
Klar.
Ich würde sagen, wir gehen weg vom MacBook und gehen zum iPhone.
Gerne.
Du hast dir da das 6S Plus geholt.
Genau, ich habe mir das 6S Plus geholt. Ich habe bisher das iPhone 6 gehabt, also das eine Generation alter mittlerweile und kleinere Modell.
4,7 Zoll?
4,7 Zoll, genau. Warum ich jetzt zum größeren gegriffen habe, ja. Ich wollte, bevor das iPhone 7 kommt, das ich mir nachher sicher auch holen werde, einfach mal wissen, was ich möchte, unter Anführungsstrichen, und was da tatsächlich die bessere Lösung ist. Ich war zuerst ein ganz großer Verfechter des kleineren Modells, da ich immer sagte, ich möchte es mit einer Hand bedienen können. Das ist für mich der Unterschied zwischen Smartphone und Tablet. Ja, jetzt habe ich seit über einem Monat das Große und bin überraschend positiv zufrieden damit. Generell zum Gerät noch, bevor die Display-Frage kommt, weil die hätte man ja auch schon beim iPhone 6 stellen können, weil auch da gab es die beiden Größen. Das Gerät selbst hat mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ich dachte nicht, dass der Leistungssprung so groß ist, wie er jetzt tatsächlich ist. Gefühlt ist dieses Gerät um Lichtjahre schneller als mein altes. Muss ich gestehen, also vor allem bei Spielen merke ich es halt sehr stark. Ja, jetzt so bei normalen Apps, die ist es nicht so ausreizend, ist es nicht so dramatisch. Bei Spielen fühlt sich es allerdings schon tatsächlich sehr an, wie zwei verschiedene Geräte.
Hat die aber auch deutlich mehr RAM drin.
Genau, ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Zwei
gegenüber einem, glaube ich, ja.
Zwei gegenüber einem.
Das merkt man auch sehr stark, wenn man Apps wechselt zum Beispiel. Guter Hinweis, danke. Weil wenn ich jetzt App wechsle, betreibe und mit halt gerade mit diesem Application Switcher da hin und her springen, hat er mir auf dem alten Gerät natürlich sehr oft einfach die Ansichten komplett neu geladen, weil er sie nicht im RAM halten konnte. Mittlerweile kann er es. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Verbesserung und sehr angenehm. Ja. Ansonsten Kamera finde ich, also ja, ist spürbar besser geworden. Nein, die war auch schon im alten nicht schlecht. Aber ist natürlich ein nettes Zusatzgimmick. Ich würde mir deswegen aber kein neues Gerät kaufen eigentlich. Verarbeitung, es liegt nach wie vor gut in der Hand, es fühlt sich gut an. Ob das jetzt Alu 5000 ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich trage mein Handy selten in meine Gesäßtasche, noch hatte ich jemals vor, es mit bloßer Hand zu verbiegen. Und ja, also der größte Punkt eigentlich, Leistung super, Kamera nett und 4K-Aufnahme natürlich, wenn du 4K-Geräte hast, auch sehr nett. Auch wenn es dann sehr viel Speicher braucht, was ja eh schon mittlerweile sehr stark umging. Irgendwie so um die 400 MB pro Minute, das heißt für jeden, der sich so ein Gerät kauft, gerade hier auf große Geräte achten am besten. Das 16 GB Modell ist de facto so oder so nicht kaufbar. Mit 64 geht es dann schon ganz gut.
Reicht das gleich? Genau, das gibt's gar nicht.
Und was ich halt extrem liebe, 3D-Touch. Ich, wie gesagt, kenne dieses Konzept natürlich schon sehr lange von der Uhr. Ich habe auch Bekannte und Freunde, die ein 6S oder 6S Plus haben und das überhaupt nicht verwenden, weil dieses Konzept einfach nicht zugänglich ist. Sei es drum. Ich kenne es ja schon und verwende es dadurch sehr, sehr, sehr gerne und sehr, sehr, sehr häufig. Ich hoffe, dass da mehr Apps dann noch aufspringen und das auch noch stärker unterstützen in Zukunft.
Es tun sie ja zum Glück immer mehr. Genau, bei jedem Update, was kommt, schaue ich da noch mehr drauf rein, ob das jetzt auch noch ein 3D-Touch-Update bekommt. Aber ich würde sagen, bevor du noch mehr in die Details gehst, weil jetzt gehen dann unsere Meinungen auseinander.
Genau, du hast ja auch eines.
Wie wir ja im Vorgespräch feststellen durften, beim iPhone haben wir das Gleiche gewählt. Bei mir war es ein bisschen ein anderer Beweggrund. Ich war beim 5S und habe ja damals schon, wo das 6, das 6er vorgestellt wurde und das 6 Plus, nee, doch, 6 Plus. Genau, das waren die beiden letztjährigen Modelle, vorletzten Jahren Modelle. Da habe ich ja gesagt, warum muss Apple nur diesen auf einen großen Zug aufspringen? Das konnte ich nicht verstehen und kann es auch heute doch ja verstehen sicherlich. Aber ich hatte mir ja 2 Jahre Zeit gegeben, da ich ja nur alle 2 Jahre ein neues Smartphone kaufe oder frühestens alle 2 Jahren, dass ich mich damit anfreunden hätte können mit der größeren Größe 4,7 und das 6 Plus war ja 5,5 und das gleiche mit der S-Modellreihe. Und da habe ich mir ja wirklich lange Zeit gegeben, auf den größeren Zug aufzuspringen. Und schlussendlich wollte ich ja dann auch ein bisschen weg vom iPhone, sprich irgendwie ein Windows-Phone am allerliebsten. Da hat mich ja dann das 950 XL und das 950 von also Lumia sehr enttäuscht. Das Review kommt noch auf dem Gadget Plaza Blog. Werden wir natürlich dann verlinken, sobald es online ist. Deshalb war ich und unter anderem auch wegen der Apple Watch, die mir ja dann letzten Herbst zugetragen wurde. Gruß, du weißt wohin. Deshalb bin ich dann beim iPhone geblieben und stand dann natürlich vor der Entscheidung, soll ich das 4,7, was für mich eigentlich immer das absolute Maximum bei der Displaygröße war, nehmen oder soll ich auf das iPhone 6S Plus zurückgreifen, was 5,5 Zoll hat und deutlich mehr Akku, also deutlich 1000 mAh mehr Akku, wenn ich es richtig im Kopf habe, so circa. Schlussendlich waren es 2 Dinge, die mich bewogen haben, doch zum ganz Großen zu greifen, weil ich gesagt habe, wenn ich schon größer als meine 4 Zoll gehen muss, dann halt gleich richtig groß. Der dritte Grund war der Akku, der da merklich größer drin ist. Und der dritte Grund war, weil es im iPhone 6S Plus im Gegensatz zum 6S einen optischen Bildstabilisator drin hat. Wer mich kennt, weiß, ich fotografiere gerne, nicht gut, aber gerne. Und wenn es da ein bisschen weniger wackelt, passt es ja um einiges besser, als wenn es eben wackelt.
So, Stichwort Größe.
In meinem Review auf dem Gadget Plaza Blog ist, glaube ich, das auch im Fazit ganz gut herauszulesen. Ich kann mich noch immer nicht dran gewöhnen. Es ist viel zu groß. Punkt. Und seit 2 Wochen hat jetzt meine Frau ein 6S, also sie hat dann auch vom 5C abgegradet und haben dann das zum 6S gegriffen. Das 6S ist schon viel, viel, viel besser von der Größe her. Du liebst die Größe, wenn ich es richtig kann.
Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich komme ja vom 6er, also ich kenne quasi das Kleinere, aber für mich, also ich hatte ja schon den Schritt von 5 auf 6 und dann von 6 auf 6 Plus quasi jetzt. Ja. Ich mag die Größe sehr, ich mag das große Display sehr, ich mag dieses Feature, dass das Display auch quasi in den Landscape-Modus geht sehr. Wie stehst du dazu?
Da komme ich gleich dazu, zu der Größe zu sagen, was für mich einfach ist, für mich ist ein Smartphone ein Gerät, was man mit einer Hand bedienen können muss. Und wirklich muss. Und ich komme einfach links oben nicht hin und rechts oben nicht hin, ohne dass ich Angst habe, dass ich das... Ich weiß, ich kann es gut halten, aber ich habe immer Angst, ich lasse es fliegen.
Also ich wollte gerade sagen, ja, ich komme zwar hin, aber es ist so ein bisschen Fingerstand.
Es ist ein großer Fingerstand und zwar so weit, dass eben ich das iPhone nicht mehr richtig festhalten kann, sondern ein bisschen die Finger nicht mehr das Smartphone umschlingen, sondern nach hinten gleiten. Und dann geht's. Aber das ist nichts, wo ich sagen kann, eben wo ich auch nicht schnell schreiben und alles kann. Ich habe Mühe immer noch stark mit der Größe. Und deshalb eben, es muss eigentlich ein Einhandbediengerät sein. Muss es eigentlich. Aber du hast gefragt, wegen dem Landscape-Modus. Das ist etwas, was mich neben der Größe am meisten nervt, dass ich das nicht individuell, wie sagt man dem? Ist halt nicht Apple-typisch, dass ich es nicht individuell einstellen kann. Ich möchte es nicht haben im Homescreen. Ich möchte es nicht haben, dass sich da drin sich das Ganze ändert. Vor allem, da ich ja viel auch eben sitze oder liege von gesundheitsmäßig. Und vor allem beim Liegen ist es extrem nervig, wenn man dann schon mal den Daumen streckt und eigentlich eine App endlich getroffen hat, genau dann wechselt es in Landscape-Modus. Da habe ich mich überhaupt noch nicht angefreundet.
Also gerade dieser Landscape-Modus, muss ich eben sagen, aus meiner Sicht ist es sensationell. Ich mag es vor allem in den Apps sehr gerne, weil ich ja dann gerade in Nachrichten und Mails und so weiter und auch im Facebook-Messenger dann ja sofort diese zwei Spalten an sich bekomme, wie auf dem iPad. Das finde ich eine ganz große Verbesserung.
Auch da bin ich nicht ganz deiner Meinung. Hat aber auch damit zu tun, ich mache meistens SMS und solchen Geschichten, also iMessage, auch auf dem Mac. Ich mache meistens die Mails sowieso auf meinem Mac und dann brauche ich diese Übersicht auf der Seite nicht. Es ist nice to have, weil man sieht ein bisschen mehr, aber dennoch, es ist nicht ganz das, was ich suche oder möchte oder habe. Habe mich noch nicht dran gewöhnt. Vielleicht kommt das ja noch.
Was mich auch sehr positiv überrascht hat, war der Akku. Es ist wesentlich mehr, als ich auf meinem iPhone 6 hatte, was jetzt Akkuzeit betrifft. Was mich etwas stört, ist das Gewicht. Es ist natürlich jetzt auch deutlich schwerer. So im normalen täglichen Betrieb, also im Alltagsbetrieb, sage ich jetzt mal, ist es jetzt kein großes Drama und fällt mir nicht so groß auf. Wie wir auch schon das eine oder andere Mal im Geek Talk hatten, ich bin halt auch Sportler und gehe mit meinem iPhone laufen, unter Anführungsstrichen, weil Apple Watch leider ja kein GPS hat. Und dementsprechend habe ich dieses Handy um meinen Arm geschnallt. Man wird es kaum glauben, aber wenn man irgendwie 20 Kilometer unterwegs ist, merkt man den Unterschied und es wird zum Armtraining. Das ist was ich nicht möchte.
Da hast du doch gleich zwei in einem. Jetzt musst du noch ein zweites solches iPhone haben für einen anderen Arm kaufen. Nee, Quatsch. Erstaunlicherweise muss ich sagen, stört mich das iPhone weniger in der Hosentasche als andere Phablets dieser Größe, hängt aber auch mit der Dicke und allem drum und dran zusammen. Gewicht kann ich mich gut damit anfreunden, weil ich immer schon Smartphones mochte, die ein gewisses Gewicht haben, so dass man, wenn es aus der Tasche nimmt, nicht gleich fliegen lässt, weil es so leicht ist. Hat beides seinen Reiz. Zu schwer würde ich jetzt es bei mir nicht titulieren, obwohl ich nicht mehr ganz so viel Netflix auf dem iPhone schau, wie auch schon. Oder andere Filmgeschichten, also auch lokale Filmgeschichten oder andere Dienste. Mit dem Gewicht habe ich weniger Mühe als mit der Größe. Aber es ist gewichtig, ja, das ist korrekt.
Was mein Problem da allerdings betrifft, kann ich auch hören, wenn es Ihnen vielleicht genauso geht, auch gleich eine andere Lösung bieten. Ich bin jetzt umgestiegen vor kurzem auf ein neues Sportarmband, das sich nicht mehr an meinem Arm anmacht, sondern um meine Hüfte, also so eine Art Sportarm, also Sportbauchtasche quasi. War sehr skeptisch, weil ich mir dachte, das Ding wird hin und her schlackern und mir quasi irgendwie dauernd gegen die Hüfte schlagen. Tut's nicht, tolle Lösung, damit ist mein Hauptproblem, das ich mit dem Gerät hatte, dass ich es irgendwie da beim Laufen mich stört, weil es mir zu schwer im Arm ist, auch erledigt. Damit bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Gut, das lässt sich nicht gut mit dem Waschbrettbauch vereinbaren, das holpert da immer ein bisschen. Deshalb habe ich auf solche Lösungen verzichtet, Nico. Gerne dann einen Link dazu in die Shownotes.
Man trägt es eh hinten beim Hintern, in der Kuhle über dem Hintern quasi.
Ach so, gut, Mist, Waschverbrauch gestrichen. www.geektalk.ch, da werden wir natürlich für den Hörer, der nicht alles mitschreiben möchte, die ganzen Links zu den Hüllen, zu den ganzen Zusatzprodukten, ich werde wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal erwähnen, verlinken, zum einen eigene Testberichte und zum anderen auch vielleicht mal auch nur den ein oder anderen Link dahin. Achtung, Allergiker-Info, es können sich auch Spuren von Affiliate dahinter verbergen.
Die Gretchenfrage, das iPhone 7 wird kommen oder für dich dann halt das 7S, was wird das nächste? Groß oder klein? Also sagen wir 4,7 oder 5,5?
Da gehen wir auf Gerüchte zu, weil, also ganz klar ist ja, dass 7er kommen wird. Irgendwie hoffe ich auch, dass vielleicht ein 7, keine Ahnung was, C rauskommt, was dann 4 Zoll hat, aber dennoch die Specs vom Großen. Nee, keine Ahnung. Kann ich dir in 2 Jahren wieder sagen, aber aus aktueller Sicht nicht mehr so groß. Und ich habe auch schon mich ertappt, das eine oder andere Mal, eben die Zeit meine Frau das kleinere hat, zu überlegen, mir das große Plus zu verkaufen und das kleine zu kaufen. Aber da warte ich jetzt ein bisschen ab, wie meine Frau Erfahrungen macht mit dem Akku und was sie so Erfahrungen macht oder besser was ich für Erfahrungen mache mit ihrer Kamera. Ich werde das ein bisschen austesten. Weil ich glaube, dieser optische Bildstabilisator ist bei meinem Fotoverhalten nicht das Dümmste.
Also geht es dir ähnlich schwer wie mir, muss ich gestehen. Ich mag das Große zwar sehr, handlicher ist das Kleine halt allerdings schon auch. Da kann man leider nichts dagegen sagen. Also wenn das 7er kommt, ich werde mir das 7er sicher holen. Ich weiß, glaube ich, noch nicht genau, welches ich mir nehme. Ich tendiere momentan aber zum Größeren, muss ich gestehen.
Eben da ich mich ja erst in 2 Jahren wieder entscheiden muss, mit was das anbelangt, habe ich ja noch Zeit. Und ich habe ja die große Hoffnung, dass der optische Bildstabilisator auch in das Kleine wandert. Ich habe die Hoffnung, dass der eine oder andere, die eine oder andere Milliampere-Stunde an Akku auch in den Kleinen wandert. Weil das sind die Gründe, weshalb mir das Große gefällt. Der Bildstabilisator von der Kamera und die Akku-Power. Also so 1,5 Tagen kriege ich da gut drauf und das ist wirklich, ja, jetzt natürlich, wo ich ein bisschen mehr App drauf habe, geht es eher wieder Richtung knapp mehr über einen Tag, also bis am nächsten Morgen irgendwie um 5, 8, 9, 10 Uhr, sprich aktuell wird es wahrscheinlich wieder soweit sein, genau, nächstes Mal wieder laden. Von dem her, es gefällt. Aber Größe, keine Ahnung, muss ich schauen. Wie gesagt, Links zu Hüllenmöglichkeiten und so weiter findet ihr in den Shownotes, sowie dann auch, wenn es dann online ist, mein Review, mein fast schon vernichtendes Review zum Lumia 59 XL. Fast schon vernichtend, vor allem aus Gründen, weil ich ganz große Hoffnung auf dieses erste Windows 10 fähige Smartphone aus dem Hause Microsoft gesetzt hatte. Aber kann man dann nachlesen. Ja,
finde ich sehr schade, dass dein Interview so, also dein Review dazu so negativ ausfällt. Ich hätte auch gehofft, dass da jetzt was Vernünftiges kommt. Schade.
Also, sag mal so, es ist jetzt Stand 15. Januar. Fertig geschrieben ist es noch nicht. Aktuell ist es eher sehr negativ. Es kann sich, also ich hoffe ja ganz stark, dass da dieses nächste Update nächstens rausfällt. Deshalb habe ich das Review auch noch nicht online gestellt, weil ich möchte dem Ganzen doch noch eine Chance geben, weil ich da ganz stark gehofft habe. Aber es sind auch Dinge dran, hardware-technisch, die mir einfach überhaupt nicht gefallen. Also das kann man dann mit Updates nicht mehr ändern. Ich würde sagen, wir gehen weg vom Smartphone oder Phablet besser gesagt. Hast du da noch was?
Nein, bin so weit durch.
Dann wechseln wir zu deinem iPad. Du hast da ja nicht zum iPad Pro gegriffen.
Ja, genau. Ich komme eigentlich vom iPad Air 1. Sehe, wie ich in der iPad Pro-Folge schon sagte, sah auch keinen Grund abzudaten eigentlich. Habe aber auch hier wieder, auch von derselben Person wie beim MacBook dann eine Woche später, ein sensationelles Angebot bekommen, zu einem wirklich lächerlichen Preis, ein iPad Air 2 zu bekommen. Ich habe mein altes iPad, obwohl es kleiner ist, sogar noch teurer verkauft, als ich für das iPad Air 2 bezahlt habe. Dementsprechend musste ich einfach umsteigen.
Du musst mir den Kollegen mal vorstellen. Das scheint ein sehr netter Mensch zu sein.
Na, ganz und gar nicht, weil sonst kriege ich ja keine Geräte mehr. Aber ja.
Du bist jetzt eingedeckt.
Ja, mal schauen. Vielleicht kann ich mir irgendwie noch ein Surface Book unterschieben. Das würde mich auch sehr interessieren. Kommt hier jetzt endlich. Vielleicht kauft er sich das auch und mag es dann nach kürzester Zeit nicht mehr, weil er sich schon wieder das nächste Gerät kaufen muss. Wäre schon mal die nächste Baustelle.
Gut.
Nein.
Wir werden es verfolgen.
Back to topic. Eigentlich hatte ich nicht vor, umzusteigen aufgrund des niedrigsten Preises. Bin ich es dann doch. Habe auch ein Original Apple Smart Case dabei gehabt. Das erste Mal, dass ich dieses dicke Case dabei habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, um es kurz zu halten. Das iPad Air 2 war auch eigentlich eine sehr große Überraschung für mich und es war eine sehr, sehr große Weiterentwicklung vom iPad Air 1. Es ist spürbar dünner und ich hätte es nicht geglaubt. Und die Leistung ist auch da, so ähnlich wie bei 6 und 6S. Die Leistung ist irre nach oben gegangen. Also ich bin von der Leistung sehr, sehr überzeugt und sehr überrascht. Es ist noch dünner, es ist noch leichter. Ich verwende dieses Gerät jetzt wieder wesentlich mehr als früher. In der iPad-Folge hatten wir schon, dass ich es eigentlich sehr viel in der Arbeit verwende. Das Problem war, dass mein altes iPad leider nur 16 GB groß war, was mein Hauptproblem war. Das heißt, mit Spielen war dann sehr schnell Essig, weil so ein modernes Spiel braucht heute schon mal 2 bis 4 GB. Darum war es jetzt vor allem das Arbeit-iPad. Das neue iPad ist jetzt 64 GB groß, das heißt, da geht jetzt viel mehr drauf und ich verwende es jetzt auch wieder sehr, sehr stark privat. Da ist es so der klassische Couchsurfer. Also immer wenn ich nichts tun will, sondern nur konsumieren will, verwende ich das iPad da. Hat auch 3G drinnen, das heißt auch unterwegs irgendwie, falls ich mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, Bus, Bahn oder auch im Flugzeug teilweise, ist es auch eine sehr nette Ergänzung zum Konsumieren, immer noch ideal oder halt auch zum Spielen jetzt wirklich endgültig sensationell geeignet, weil die Leistung ist einfach wirklich super.
Rundum ein tolles Update in dem Fall.
Tolles Update, aber nach wie vor eigentlich nur reines Konsumationsgerät, abgesehen von als Besprechungstablet in Arbeit, was wir in einer eigenen Folge sehr stark hatten. Das Smart Case hat mich eigentlich auch überrascht. Ich dachte mir, es wird mein Gerät zu dick machen. So dick ist es dann letztlich allerdings doch nicht und die Qualität wirkt sehr gut. Mhm. Und was auch sehr schön ist, mein altes Tastaturcase, diese Ultra Thin von Logitech, passt immer noch. Es steht zwar jetzt vom Winkel her ein bisschen steiler, weil das Gerät dünner ist, aber sie passt und funktioniert. Das ist natürlich auch sehr praktisch.
Das ist natürlich schön, wenn man da nicht auch noch zusätzlich upgraden genau. muss, weil ja, eben, kommt ein bisschen Geld mit ins Spiel bei solchen Updates.
Ja, sonst kann ich nicht viel dazu sagen. Super Lösung.
iPads, da habe ich mir gar nichts, oder hätte ich mir auch gar nichts gönnen können. Neues brauche ich auch nicht, weil das für das, was wir die iPads brauchen, tun es die wir haben, iPad 2, iPad 1 und iPad Mini der ersten Generation, für Filmwiedergabe als Notification-Empfänger ist das, ja, genügt das ja noch, solange die Updates noch kommen seitens Apple. Das könnte nächstens dann vielleicht dann mal doch anders ausschauen. Aber eben, für den Workflow, den ich da habe oder noch immer habe, auch ein bisschen Social Media darüber zu machen, das läuft da drauf. Nicht allzu schnell, aber es läuft. Hatten wir, in welcher Folge war das?
Der ersten Folge produktiv arbeiten mit dem iPad, die jetzt kürzlich herausgefallen sein sollte. Da hatten wir auch, dass genau. du es viel als Netflix-Gerät quasi nutzt.
Der Link werden wir natürlich bei uns in die Shownotes hängen. Das wäre die Geek Talk 03, eine Sonderfolge, produktive Arbeiten am iPad. Genau, so rum war das. Perfekt. Wir hatten ja, das war eine unserer allerersten Folge, wenn nicht die allererste Folge, einen Halbjahrestest der Apple Watch gesprochen. Da hat sich ja bei dir ein bisschen was geändert.
Ja, mir ist quasi leider der Winter dazwischen gekommen. Ich muss gestehen, im Sommer war dieses Gadget wesentlich cooler und praktischer zu verwenden als im Winter. Jetzt gerade.
Habt ihr Winter in
Winter? Ja, durchaus. Österreich, Skifahrerregion, 80% Berge. Ich meine, Wien ist so das einzige Fleckerl, was hier kein Berg ist, aber es gibt hier schon Kalt und Schnee und so, ja.
Genau, das ist generell schon, aber jetzt habt ihr Winter richtig jetzt bekommen? Das meinte ich mir.
Ja, so neu hat es sehr viel geschneit und ist der Schnee auch liegen geblieben, wie es so schön heißt. Also wirklich eine Schneeschicht auch in Wien. Und es ist auch jetzt zumindest sehr kalt, sodass man sich durchaus stark anziehen muss. Ja. Also unter 5 Kilometer laufen braucht man nicht gehen, weil sonst dauert das Anziehen länger als das Laufen. Jetzt mit vielen Kleidungsschichten wird es teilweise sehr schwierig, auch gerade beim Sport oder sowas. Früher hatte ich es direkt auf dem Handgelenk, konnte mir Zwischenzeiten anschauen, da und dort. Jetzt habe ich 2 Schichten T-Shirt, also ein T-Shirt, eine Jacke und nochmal einen Handschuh drüber und kann das nicht mehr. Irgendwie nutzt da rückt da die Nutzung und der Sinn leider ein bisschen in den Hintergrund. Auch so teilweise, ja, im Endeffekt, mich tippt meine Uhr an und was mache ich? Ich hole mein Handy aus der Hosentasche, weil es der leichtere Weg ist. Das ist sehr schade.
Spannend. Ja, ich bin halt nicht so ein Mädchen. Ich gehe auch im Winter nur leicht bekleidet. Also ja, eine Jacke habe ich. Mittlerweile auch, weil ich in die Jahre gekommen bin, ein Schal. Nee, Quatsch. Ich habe nie allzu viel an und somit ist das nicht ganz so, wie du jetzt gerade beschrieben hast. Aber das hatten wir ja schon, glaube ich, in der Folge, dass es nicht allzu dumm war von Apple, das Ganze im Sommer zu launchen und nicht erst gegen Winter, wo dann eben das Gadget dann unter dem Arm verschwindet. Das ist definitiv so. Bei mir ist ja, ich gehe nicht allzu viel aus dem Haus. Wenn ich mal rausgehe, dann brauche ich meistens die Navigation. Und dazu brauche ich ja die Navigation, die starte ich vom iPhone aus, ja sowieso. Nutze dann aber nicht den Blick auf die Uhr, quasi nach links und rechts, sondern die unterschiedlichen Vibrationsarten, wo mir sagt, links und rechts zu gehen. Von dem her spielt es nicht so eine Rolle, wenn es unter der Uhr ist. Ich bin nach wie vor extrem begeistert. Für meinen Workflow ist die Uhr nach wie vor das Ding, was ich einfach wirklich Riesenfreude daran habe. Auch wegen die Notifications darüber zu bekommen, die Telefonanrufe, wenn nicht anders möglich, so entgegenzunehmen und solche Geschichten. Infos abzurufen, wie vor unserer Sendung hatten wir noch das Wetter kurz gecheckt, also von meiner Wetterstation über die Comfort-App und solche Geschichten. Ja, macht Spaß.
Also insofern für dich die Apple Watch ein voller Erfolg. Nicht so wie manche Leute, die es im Blog angedichtet haben, dass du sie ja gleich abgesäbelt hast. Das war ja ein Kollege, der die negative Review schrieb damals.
Ich habe gerade jetzt, während du über die Apple Watch gesprochen hast, den Artikel gesucht, den ich über die Apple Watch geschrieben habe. Genau, und wenn man Poughkeepsie und Apple Watch sucht, dann kommt eben dieser Artikel, warum mich die Apple Watch nicht glücklich gemacht hat. Und eben das muss ich da oben dran nochmal schreiben, das ist wirklich nicht mein Artikel. Das ist ein Gastartikel vom Mirko, der da über seine Erfahrungen geschrieben hat. Und er greift ja auf eine Schweizer Uhr zurück. Also von dem her ist es auch gut, wenn er die Apple Watch wieder abgelegt hat und eine schöne Schweizer Uhr gekauft hat. Somit passt das. Nee, Quatsch. Ja, ich bin nach wie vor sehr glücklich damit und ich bin am Versuchen, meine Frau auch glücklich damit zu machen. Also sie dazu zu bringen, dass sie denn für sich das auch entdeckt, weil es gibt so zwei, drei, Workflows, wo sie mit einer Watch sicherlich besser zufrieden wäre oder besser aufgestellt wäre. Aber da warten wir auf die Version 3.4.
Das gleiche Problem habe ich auch, ja. Zu versuchen, die Lebensgefährtin davon zu überzeugen, sich so ein Gerät zuzulegen, weil es natürlich zu zweit dann irgendwie teilweise noch angenehmer wäre. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich ihm einen Herzschlag schicken will, sondern...
Das hatten wir an Weihnachten, wo die ganze Verwandtschaft da war und dann den Großeltern und Urgroßeltern gezeigt und die waren unglaublich fasziniert über das. Also meine Urgroßmutter vaterseits, die hat gesagt, oder immer wieder gesagt, während diesem Tag, wo wir da zusammen waren, dass sie einfach viel zu früh geboren worden sei. Oh. Und das hat mich dann doch extrem überrascht und auch eben generell solche Dinge eben wie Gesundheitsdaten, das einfacher erfassen und so weiter an Arzt übergeben und solche Geschichten, das beschäftigt sie natürlich mehr als unsereins. Im Alter kommen ja solche Geschichten mehr vor.
Ja, klar.
Also von dem her, nee, Apple Watch für mich nach wie vor das Ding, was ich haben möchte. Und da werden wir auch mal dann noch in einer anderen Folge ein paar Produkte besprechen dazu. Verlinken tun wir das in den Shownotes. Ich glaube, du hast nach langem Hin und Her und auch immer wieder von meiner Seite sticheln dir dann das Apple Dock gekauft, oder?
Ja, ich habe mir jetzt im Berliner Apple Store, als ich eben zu Besuch war über Silvester, das Apple Watch Dock gekauft. Designtechnisch bin ich überrascht, dass es nicht so hässlich ist, wie ich dachte. Es ist halt leider einfach wirklich praktisch. Das ist das Hauptproblem, der Hauptgrund gewesen, warum ich es mir auch gekauft habe. Du brauchst halt nur ein Lightning-Kabel, das du auf Reisen, vor allem halt ohne dich schon mit hast, als Apple-Besitzer von solchen Geräten halt quasi, ja.
Oder es überall Lightning-Kabels hat, ja, von anderen
genau,
Leuten.
Genau, das ist halt.
Im Gegensatz zu einem Apple-Kabel, also Apple Watch-Kabel, das hat es ja sehr selten irgendwo.
Das war halt für mich vor allem der größte Grund, dass ich einfach nur diesen Puck mitnehme quasi. In zwei Varianten betreiben kann. Gerade unterwegs mag ich diesen Nightstand-Modus auch sehr gerne. Zu Hause ist mir egal, weil ich ihn nicht brauche einfach. Unterwegs verwende ich ihn aber gerne als Wecker. Es fühlt sich sehr wertig an. Unten hat so eine Rauleder-Haptik. Oben hat es lustigerweise so eine Leder-Haptik. Das habe ich bisher auch noch nirgends so gelesen gehabt. Insofern, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Haptisch ist es sehr, sehr toll. Und für mich war einfach der hauptausschlaggebende Grund, ich hätte ein zweites Ladekabel gebraucht, da ich meines nicht dauernd irgendwie aus dem Nachttisch ausfriemeln möchte, wenn ich irgendwie auf Reisen gehe. Und ich bin eben doch relativ viel unterwegs. Und stattdessen habe ich mir halt die etwas teurere, aber praktischere Lösung gekauft, wo ich nicht ein zweites Ladekabel brauche, sondern halt gleich auch ein Dock habe und das aber dann mit einem Lightning betreiben kann. Das war für mich eigentlich der Hauptgrund.
Das ist das, was aktuell bei mir eben auch, ich habe ja dir das immer wieder gesagt, eben mit diesem Lightning-Geschichte, das finde ich extrem spannend, dass man das so machen kann. Dass es so funktioniert, so einfach funktioniert. Und für mich, mir gefällt es halt auch, weil es relativ gut transportabel ist deshalb. Unter anderem wegen dem Kabel und auch sonst von der Größe und allem drum und dran her. Finde ich jetzt. Aber für mobil habe ich da von Blue Lounge das Costa. Das ist dann nochmal ein Ticken kleiner. Aber eben, da muss man immer das Kabel mitnehmen.
Eben. Und da ich nur eines hatte, war halt quasi dieses Apple Dock dann doch die Lösung und ich bin allerdings auch nicht unglücklich damit, muss ich gestehen. Bin sehr positiv überrascht auch wieder.
Thema Kabel, wenn ihr da euch eindecken möchtet, gibt es ja aktuell immer noch nur von Apple. Studiert ganz gut, wie ihr es gebrauchen könnt und das Kurze ist nicht immer das Beste. Habe ich mittlerweile rausgefunden.
Gut, das Kurze und das Mittlere kosten ja zumindest gleich viel, nur das ganz Lange ist es ist 10 Euro teurer. Ne?
Und dann gibt es noch ein drittes. Ich habe in dem Fall das ganz Lange und das ganz Kurze. Und das ganz kurze ist sehr suboptimal.
Ich glaube, es gibt halb, eineinhalb und zweieinhalb oder irgendwas in der Richtung, weil es gibt drei Längen und die ersten zwei kosten gleich viel. Die dritte Länge kostet 10 Euro mehr.
Genau, also das dritte macht wirklich, das erste, also das kürzeste macht dann Sinn, wenn man wirklich eine fixe Station hat, wie zum Beispiel im Schlafzimmer und da nicht auch immer wieder hin und her geht. Und generell bei diesen Stands muss man auch beachten, zum Beispiel den, weil ich habe den Nomad Stand, Link natürlich auch in den Shownotes, im Schlafzimmer und da kann man das Kabel ganz schön rumschleifen und unten durch, damit das Kabel überhaupt nicht auffällt von der Optik her. Da ist halt immer, wenn man das Ganze dann mitnehmen muss, also quasi nur ein Kabel hat, dann lässt man das, macht man das nicht jedes Mal da durch, weil ich habe irgendwie auch die Angst, dass bei gewissen solchen Gadgets der Winkel zu steil ist und dass das Kabel dann mit der Zeit kaputt geht, wenn man es immer wieder raus und rein drückt. Ist sicher nicht ganz so optimal. Also da ist dann ein zweites Kabel kaufen eben vonnöten. Oh, ja, leider. Wir wollen uns aber, glaube ich, nicht mehr länger in diesen Docks und so weiter verlieren. Weitere Reviews werde ich natürlich verlinken. Hab seit neuem auch ein Klee-Dock. Das ist ganz spannend, auch von der Optik her. Gefällt mir sehr gut. Da gehen wir dann in einer anderen Gadget-Folge dann mal drauf ein, ein bisschen separierter. Und wie gesagt, natürlich auch immer den Testbericht auf dem Gadget Plaza Blog mit dabei.
Gerne.
Und du wirst ja noch in der nächsten Zeit das eine oder andere Uhrenband reviewen. Auch da gibt's in Gadget Plaza Blog. Dann werdet ihr da fündig bei verschiedenen Möglichkeiten, was es da so gibt.
Ganz genau, ja. Ich habe mich so ein bisschen durch China durchprobiert quasi.
Das ist Du hast vor ganz kurz erwähnt, war es das schon, Apple TV? Das hat jetzt doch ein bisschen mehr Nutzen als zu Beginn.
Ja, das war es eigentlich schon.
War es das gewesen?
Ich verwende sehr viel Airplane Mirroring eben vom Mac aus, dass es jetzt neuerdings wieder geht, wo ich wieder ein Apple-Gerät zu Hause habe und finde das ein sehr nettes Feature, das ich vorher irgendwie halt jahrelang nicht verwendet habe, da ich keinen Mac mehr hatte. Das war es aber insofern eigentlich schon, ja.
Das ist ein Feature, was viele nicht gekannt oder kennen oder irgendwie erblickt haben. Gruß an der Stelle an die Familie Gfeller. Denen habe ich dann auch mal den Tipp gegeben, dass es und das so Dinge sind halt ganz einfach, ein Bild vom MacBook oder vom iPhone oder vom iPad auf einen großen Screen zu kriegen. Das ist schon sehr, sehr coole Geschichte. Dann hast du, um dein Setup abzurunden, noch ein paar Produkte. Und dann haben wir es dann, glaube ich, für heute.
Genau, ein paar kleinere Produkte unter Anführungsstrichen noch. Ich habe mir ein neues NAS-System gekauft von der Firma QNAP, ein HS251 Plus. Es ist im Endeffekt so ein kleiner Server, der in Richtung, vor allem Richtung Multimedia-Einsatz quasi geht, also der durchaus auch Prozessor hat, um Inhalte rendern zu können. Plex hatte dann einen kleinen Nachteil, dass es immer gerne rendert. Auf meinem alten NAS ging das irgendwie nicht, weil die Leistung halt nicht ausgereicht hat. Auf dem neuen jetzt sehr, auch in den anderen Sonderfolgen zum Thema produktiv iOS hatten wir auch, dass ich jetzt sehr viel selbst hoste. Irgendwie OnCloud und Notizlösungen und da und dort. Funktioniert alles blendend mit dem neuen Gerät und das war wahrscheinlich die größte Verbesserung, die ich überhaupt hatte, weil das halt mit allen anderen Geräten, die ich jetzt auch neu habe, zusammenspiele. Ich kann jetzt mit meinem MacBook, mit meinem Tablet irgendwie umherlaufen und quasi einfach auf Plex auf alles zugreifen, lokal speichern, da dort. Sehr schöne Lösung, aber ich glaube auch hier schwebt uns ja vor, vielleicht noch die ein oder andere Sonderfolge in Richtung Multimedia und Heim-Cinema quasi zu machen. Darum sage ich jetzt nicht mehr viel mehr dazu.
Könnte passieren, ja.
Ebenfalls neu ist ein Sonos-System bei mir, beziehungsweise eine Erweiterung meines Sonos-Systems. Ich hatte zwei Play One bisher, die ich sehr liebe, die aber einen Nachteil haben. Es gab sich nun zu, dass ich gerade in letzter Zeit sehr, sehr viel Podcasts höre und da gibt's keine wirklich schöne Lösung, wo das mit Sonos geht. Ich kann es jetzt irgendwie über mein NAS automatisch runterladen und dann aufs NAS zugreifen und dann dort abspielen lassen. Das Problem ist nur, dass das halt alles irgendwie nicht in Sync ist mit meinen anderen Apple-Geräten, wo ich meine Podcasts höre. Heißt, wenn ich mir jetzt den neuesten Geek Talk von meinem NAS angehört hätte, wäre es in meiner Overcast-App immer noch nicht gespielt gewesen, weil klar, woher soll das wissen?
Die kommunizieren ja nicht miteinander, ja.
Genau, darum habe ich mir jetzt ein Sonos Play 5 zugelegt. Die hat hinten einen Eingang, habe den optischen Ausgang meines alten Apple TVs mit der Sonos Play 5 verbunden und habe damit quasi auch AirPlay in den Sonos-Boxen. Das war auch eine große Verbesserung und ist sehr angenehm und sehr toll. Ich habe da davor mit einigen anderen Lösungen ein bisschen herumgebastelt, wie da gibt's so kleine Server-Apps immer so, eher Sonos, das sind so kleine GitHub-Projekte, so ein bisschen Hacking-Richtung unter Anführungsstrichen.
Die hatten wir auch schon die eine oder andere vorgestellt, genau.
Die habe ich dann auch auf dem NAS laufen lassen, damit ich nicht irgendwie einen Mac-Laptop irgendwie da anlaufen lassen muss und sowas. War mir zu viel Bastelei, darum ließ ich mir vom Christkind unter Anführungsstrichen einen Play 5 bringen oder habe mich selbst mit einem Play 5 beschenkt. Funktioniert jetzt sehr gut. Und ansonsten, da wir es in der Games-Folge schon hatten, auch an den neuen Fernseher draußen im Arbeitszimmer quasi, ein Shield-TV dran gestöpselt, weil schließlich braucht man dort ja auch irgendein Gerät, das Dinge abspielt. Von dem bin ich auch sehr, sehr positiv überrascht. Android-TV-Lösungen haben mir bisher nicht so gefallen. Ich habe auch damit spekuliert, vielleicht das Rückgaberecht in Kauf zu nehmen. Ganz im Gegenteil, werde ich sicher nicht. Ist ein wirklich tolles Gerät, Preis-Leistung ist toll. Und ich bin noch gerade am Testen von diesem Streaming-Dienst, den wir auch im Game in der Game-Sonderfolge angesprochen hatten. Seit meinem ersten Test, der schon sehr lange zurückliegt und ein Pressetest war, hat sich da einiges getan und die Qualität auch deutlich verbessert. Also auch dieses Nvidia Shield Now, oder Nvidia Now, wie es heißt, auch dieser Streaming-Dienst ist eine sehr, sehr tolle Sache. Bin sehr zufrieden mit diesem Gerät, ist sehr nett. Auch für die Zuhörer, die vorhaben, sich das vielleicht zuzulegen, wartet ein bisschen, den gibt es immer wieder ein bisschen günstiger. Zu Weihnachten war es jetzt wieder der Fall, davor war es beim Black Friday der Fall und solche Angebote kommen sicher wieder. Da kriegt ihr dieses Gerät inklusive Fernbedienung und Controller für 170 Euro, glaube ich. Das finde ich von der Preis-Leistung her eben aufgrund des Zubehörs sehr angenehm und sehr, also absolut in Ordnung. Ja.
Genau, haltet Ausschau nach diesen Bundles.
Wie immer, ja genau. Bei jeder Konsole geben wir den Tipp, auch das ist genau in die Richtung. Ja.
Da geht es natürlich in die genau gleiche Richtung wie bei den anderen beiden, die wir da schon mehrfach das Thema hatten. Genau, PlayStation und Xbox. Und natürlich auch die Nintendo Wii U. Da gilt das Gleiche. Ja, somit ist dein Setup abgerundet?
Somit sind meine neuen Spielereien abgerundet, ja. Hast du noch was offen? Was ist bei dir noch zusätzlich gekommen?
Ich habe gewisse Gadgets wiederentdeckt für mich. Zum einen, ich hatte es oben schon mal erwähnt, einen externen Speicher für mein MacBook, also alles, was mit GeekTalk zu tun hat, alles, was mit dem YouTube-Kanal, was zum Poughkeepsie Network dazu gehört, also die Videodateien, die habe ich alle nicht direkt auf dem MacBook, also auf dem SSD, obwohl ich da ja einiges jetzt an Speicher habe, aber die mache ich auf meine Samsung SSD T1. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, im letzten Jahr hatten wir dazu eine Gadget-Folge. Ein sehr, sehr geiles Teil. Vor allem sehr geil, weil leicht und klein. Und das Geilste daran ist, man kann das Ding auch fliegen lassen. Also es passiert dem nichts. Natürlich unter anderem auch, weil keine drehende Platte drin ist, aber auch generell von der Verarbeitung her sehr spannendes Gerät.
Da muss ich jetzt gleich die Chance nutzen, siehst du. Mir ist dieses Gerät nämlich jetzt auch untergekommen bei Zufall im Laden und ich fand das sehr spannend. Ich fürchte, die Folge wird für mich jetzt doch auch teuer. Hältst das Gehäuse auch aus?
Es ist aus Kunststoff. Das ist das Einzige, was ich mir da gewünscht hätte, dass da vielleicht Aluminium kommt. Vielleicht so ein ganz kleiner Hint erzähle ich dir nachher noch. Es gibt ein Nachfolgemodell von Samsung in der Richtung. Vielleicht werden wir das nächstens dann auch mal hier im Podcast oder sicherlich auf dem Blog vorstellen. Das SSD T3 heißt das, glaube ich. Und da ist eben der Teil, was ich meinte, aus Aluminium gehalten, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Alles klar.
Aber dazu bald mehr im Detail. Habe ich mir im letzten Herbst, ich habe ein bisschen mit Audio-Hardware rumgespielt, weil was ich als nächstes brauche, ist ein neues Audio-Setup. Das ist auch sehr stark in die Jahre gekommen und war noch nie das, was ich eigentlich genau wollte, aber war zwecksgebunden. Ich experimentiere aktuell sehr stark mit ein paar Shure-Mikrofonen rum. Werde ich dann auch verlinken, das Motiv MV88, ein kleines Aufsteckmikrofon für das iPhone. Mit Lightning, geht leider nur mit dem iPhone, also keine Android-Version. Dann aber auch andere Geräte, die werden wir dann auch noch verlinken. Und ein kleines, sag ich mal, einfach gesagt, Mischpult, das Motiv MVI. Aber wie gesagt, die ganzen Links sind dann bei uns in den Shownotes drin, auch zu einem Übersichtsbeitrag, den ich geschrieben habe, auf dem Poughkeepsie-Blog, weil da sind gerade ein paar Produkte aus dem Hause Shure, die ich da aktuell teste, seit ein paar Monaten.
Sehr schön.
Und dann habe ich mich auch für die Kommunikation noch ein bisschen neu eingedeckt. Von Plantronics habe ich seit vielen, vielen Jahren, schwöre ich, auf den Legend, also auf das kleine Ein-Ohr-Headset für die Kommunikation, wenn ich irgendwie telefoniere, sei das am Smartphone oder sei das am Tablet oder am Computer. Und die haben ein neues Modell rausgebracht, was quasi das Backbeat, was ich hier im Geek Talk auch mal vorgestellt habe und von dem ich so geschwärmt habe, mit eben diesem Legend verbindet, also ein Voyager Legend. Und dazu aber auch mal in einer weiteren Gadget-Folge mehr. Und wer sich vorab schon einlesen möchte, ein Testbericht dazu ist natürlich auf dem Gadget Plaza Blog online für euch zum Lesen. Ja, somit habe ich, glaube ich, mein aktuelles Setup ein bisschen auch abgerundet.
Ich habe noch eine Kleinigkeit, ist mir gerade eingefallen. Ich habe einen Kopfhörer zugelegt von der Firma Jabra, der einen Sportkopfhörer, Bluetooth, der gleich den Pulsmesser in den Kopfhörer eingebaut hat. Funktioniert sensationell, wirklich toll, weil zuerst war ich etwas skeptisch, ob das wirklich funktionieren kann, dass das da quasi im Kopfhörer sitzt. Ja, es funktioniert. Mehr dazu auch bald in einer anderen Folge, wenn es vielleicht ein bisschen um das Thema Sport geht. Nur so viel, wer sich den vielleicht auch anschaut, kann ich wärmstens empfehlen und ich verwende ihn sehr, sehr stark.
Ich weiß, was du meinst. Gab es von Intel früher, also Intel in Zusammenarbeit mit SMS Audio, das ist ja dieses das Kopfhörer-Label von einem Musiker, 50 Cent, nee, wer ist da dahinter, SMS Audio?
Keine Ahnung.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Auf jeden Fall, das SMS Audio Biosport, das haben die ja schon vor 2 Jahren vorgestellt und im letzten Jahr, im Januar kam es dann raus und habe ich ausführlich getestet. Link werden wir auch in die Shownotes hinterlegen. Solche Dinge sind wirklich cool. Vor allem, die brauchen ja nicht irgendwie zusätzlichen Akku. Also das ist ja nicht dann, dass das In-Ear-Kopfhörerteil riesig ist oder irgendwie mit der Batterien bestückt ist. Die nehmen ja, also zumindest beim SMS Audio, das nimmt den Strom vom Smartphone weg, den wenigen Strom, das es da braucht.
Nein, vor allem hat es den Vorteil, dass das Ohr anscheinend eine sehr gute Messstelle ist, was ich mir zuerst so nicht vorstellen konnte. Habe mich allerdings auch nie damit beschäftigt, muss ich gestehen. Aber die Messung dort ist sehr schnell, sehr akkurat und sehr genau. Ja.
Es gibt viele Stellen am Körper, wo man sehr gut und einfach nutzen kann. Man kennt halt einfach aus Kino und von Ärzten vor allem die beiden, zum einen an der Halsschlagader und zum anderen am Innenarm. Aber eben, wie wir ja durch Apple Watch und andere solche Fitness-Gadgets wissen, geht es ja auch außen dran und am Finger und überall. Also gibt verschiedene Möglichkeiten zum den Puls abgreifen. Gut, ich würde sagen, dann haben wir unser Setup im Kasten.
Genau.
Auf Tape, wo auch immer. Wie immer bedanke ich mich vielmals bei dir für die interessante Sendung.
Ich sage danke, dankeschön.
Und wir sind sehr gespannt. Vielleicht hat der eine oder andere Hörer noch das ein oder andere Gadget, was er uns näher bringen möchte, einen Tipp oder eine Frage zum einen oder anderen Gadget, warum, dass wir jetzt gleich darauf zugegriffen sind, sofern wir nicht das schon genügend in Audioform kommuniziert haben. Und auch sonst Fragen, wie immer, gerne auf www.geektalk.ch in der aktuellen Gadget-Folge sehr gern gesehen.
Ja.
Somit bedanken wir uns natürlich auch bei all denjenigen, die unsere Folgen teilen, die uns weiterempfehlen, die uns auf iTunes und so weiter auch mal eine Bewertung hinterlassen oder einen Kommentar da hinterlassen. Geht natürlich auf diversen anderen Plattformen, wo man dies tun kann. Und somit gilt es wie immer, euch, je nachdem, wenn ihr die Folge hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen. Tschüss.
Bye.
Cut. Besten Dank, lieber Jan. Cut, habe ich mich ja schon bei dir bedankt? Entschuldigung.
Sorry. Gerne ein zweites Mal, ja, bitte.
Gut.
Hört mehr Geek Talk.